Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und in meinem Podcast spreche ich mit Menschen, die für sich einen guten Weg mit der Erkrankung Parkinson gefunden haben und diese Erfahrung an uns alle weitergeben. Tobias Bühlmann kommt aus der Schweiz und ist mein heutiger Gast. Er schrieb mir vor einigen Monaten eine E-Mail mit seiner Geschichte und ich freue mich sehr, dass unser Gespräch zustande kam. Tobias ist bereits sehr jung an Parkinson erkrankt. Heute mit 39 Jahren lebt er bereits seit über 10 Jahren mit den Symptomen. Und trotzdem ist er Vater, Ehemann, ein leidenschaftlicher Tennisspieler und arbeitet immer noch in seinem Beruf als Notar. Wie er das alles schafft und was ihm beim Leben mit Parkinson hilft, das erzählt er uns in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören! Hallo und herzlich willkommen, lieber Tobias. Ich freue mich total, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und ich sende ganz viele Grüße in die Schweiz, in die Nähe von Zürich.
Vielen Dank, hallo Katrin. Freut mich, hier dabei sein zu dürfen.
Das ist wunderbar und es ist tatsächlich spannend. Ich habe heute mal wieder einen Podcast-Gast, der jünger ist als ich. Das habe ich nicht sehr oft. Und du hast schon so einige Jahre mit Parkinson erlebt und darüber wollen wir heute sprechen. Aber zuerst möchte ich dich gerne fragen, worüber hast du heute schon gelacht?
Es ist noch nicht lange her, gleich vorhin, als ich in der Tiefgarage mein Auto parkiert habe, trotz Einparkhilfe und Kamera, schaffe ich es beim ersten, zweiten und manchmal beim dritten Mal nicht. Und da musste ich selber über mich lachen, dass ich das nicht hinkriege. Ohne Einparkhilfe war es meistens einfacher.
Ja, manchmal diese Technik, ne, die macht einen auch ein bisschen wahnsinnig. Dann piept es dauernd links und rechts und man denkt sich, bin ich schon dran oder nicht?
Genau. Man weiß gar nicht, wohin gucken. Oder? Ja. Die Kamera oder doch in den Seitenspiegel oder nach hinten.
Ja, stimmt. Das ist komisch, wenn man nicht mehr nach hinten guckt, sondern nur noch nach vorne in die Kamera. Das kenne ich bei unserem Auto auch. Genau, aber ist richtig. Man muss einfach mal drüber lachen und dann nochmal neu ansetzen. Ich muss einmal dazu sagen, bei mir hier zieht gerade so ein Gewitter auf in Münster. Könnte sein, dass es gleich so ein paar Gewittergeräusche im Hintergrund gibt. Das nur zur Info. Es liegt nicht an unserem Gespräch, sondern an den Wetterereignissen draußen. Fangen wir doch einfach mal an. Tobias, du bist 39 Jahre alt, hast du mir erzählt, und du lebst bereits seit rund 10 Jahren mit Parkinson. Das ist ja echt lang. Du gehörst also zu den Menschen, die sehr früh erkrankt sind. Und wie du mir erzählt hast, war deine Diagnosestellung auch sehr hürdenreich. Was waren denn so deine ersten Symptome?
Also rückblickend war es wahrscheinlich schon 2007, also vor gut 15 Jahren, als ich depressive Verstimmungen bemerkte, als ich einfach traurig war, nicht wusste, was los ist und in der Nacht oftmals erbrechen musste, ohne erkennbaren Grund. Ja, waren wahrscheinlich die ersten Symptome, aber sehr unspezifisch, hätte irgendwie alles sein können. Und dann begann es eigentlich 2011 etwa, als ich nicht mehr schreiben konnte beim Arbeiten. Das war für mich ein Alarmzeichen, dass irgendetwas nicht stimmt. Und dann habe ich den Hausarzt aufgesucht zuerst und der hat dann gemeint, das sei nichts Spezielles feststellbar.
Ja, wie das so oft so ist.
Genau. Habe ich dann trotzdem zu Neurologen überwiesen. Ja, und dort ging die Geschichte dann von vorne los.
Ja, genau, du hast mir erzählt, dass es tatsächlich echt nicht einfach war, überhaupt eine Diagnose zu bekommen. Ne? Wie war denn dein Weg so, bis die Diagnose dann feststand?
Ja, also ich war in der Untersuchung 2012. Dann meint der Neurologe, das sei wahrscheinlich ein essentieller Tremor. Das ist ja meistens beidseitig. Da war ich schon ein bisschen erstaunt, weil es vor allem rechts war.
Du hattest auch schon Tremor als Symptom dann gehabt?
Ja, es war die Frage, ob ich die Verkrampfung in der Hand, auf die vom Tremor kam, vom Unterdrücken des Tremors.
Okay.
Oder ob es eine Folge davon war. Er meinte, es sei einfach eine Verkrampfung und dann gab er mir Beta-Blocker. Es wurde dann gesteigert bis 16 Tabletten pro Tag.
Wahnsinn.
Aber es brachte mir nichts, außer dass ich außer Atem war beim Sport. Genau, dann ging ich wieder hin und dann nahm er ein anderes Medikament gegen MS. Testete das aus. Nützte auch nichts. Und irgendwann sagte er dann, es ist etwas, aber man kann es nicht bestimmen, kann es nicht behandeln.
Okay, und wie lange dauerte das so, wo das so ungewiss war bei dir?
Das waren gut 4 Jahre, die so waren, ja, genau. Und ich habe ihn auch auf Parkinson angesprochen, Ich habe bemerkt, der Geruchssinn ist weg. Ich rieche das Oregano nicht mehr, das ist so typisch bei Parkinson. Und habe dann auch gesehen, dass es andere gibt in diesem Alter, die das haben. Ja, anfangs war ich froh, als er sagte, es ist nichts Ernstes. Dann glaubt man das gerne. Aber mit der Zeit, wenn es nicht besser wird, lässt es einem doch keine Ruhe.
Du hast dich dann also selber ein bisschen auf die Suche begeben, ne, nach einer Diagnose.
Ja, und dann ein paar Monate später, als ich das letzte Mal dort war, hatte ich einen Auffahrunfall, war dann in der Physiotherapie und dort hat der Physiotherapeut gesagt, da stimmt etwas nicht auf der rechten Seite. Und das war der Zeitpunkt, als ich den Arzt zum ersten Mal gewechselt habe.
Du warst also 4 Jahre bei dem einen Neurologen, der immer sagte, das ist nichts Ernsthaftes und Parkinson ist es auch nicht. Und wie ging es dann weiter?
Dann habe ich über meinen Bruder eine Ärztin vermittelt gekriegt, die sehr renommiert ist. Die hat mich dann untersucht und hat gesagt, es ist kein Parkinson, hat sie auch gesagt. Aber man müsste es auf jeden Fall untersuchen. Man müsste ein MRI machen, eine Lumbalpunktion und ein DAT-Scan, sicherheitshalber. Und das habe ich dann 3 Wochen später gemacht und habe dann den Bescheid gekriegt, dass es eindeutig Parkinson sein muss, ja.
Okay, das war dann zumindest der Nachweis. Und wie ging es dir damals mit dem Wissen, das ist es jetzt?
Also am ersten Tag, als ich nach Hause kam, war ich sehr deprimiert, weil man weiß, Parkinson ist jetzt unheilbar und dachte mir, das ist jetzt das Ende. Ich kann den Kindern nicht mehr spielen, ich kann sie nicht mehr aufwachsen sehen. Das war eigentlich die erste Reaktion, die ich zu Hause hatte. Dann am nächsten Tag fing ich an, das zu recherchieren und mir eine Taktik hinzulegen, wie ich damit umgehen soll.
Das ist natürlich so. Ich kenne das auch gerade so die Anfangszeit, ne, wenn man die Diagnose kriegt, dass man erstmal denkt, das Leben ist zu Ende. Ne? Ich kann mich da auch noch gut dran erinnern und ich habe, glaube ich, länger als einen Tag gebraucht, um da irgendwie mit zurechtzukommen.
Ja, man sieht halt viele alte Leute, oder? Bei denen geht es relativ schnell dann schlechter. Und das war ein bisschen ein falsches Bild, das ich hatte. Dann begann ich mit der Physiotherapie 2 Wochen später und der Behandlung und dann ging es mir schnell etwas besser dann.
Das heißt, du wurdest auch medikamentös dann eingestellt.
Genau, ja.
Und dadurch hat sich für dich nochmal was verändert, verbessert wieder in deinem Befinden?
Eindeutig, ja. Also einerseits wahrscheinlich durch das Wissen, was es ist, dann ist man ein bisschen befreiter dann schlussendlich. Und mit der Physiotherapie und den Medikamenten ging es relativ rasch aufwärts, ja.
Also ich habe ja auch länger nach einer Diagnose gesucht und wenn man dann zumindest weiß, was es ist, auch wenn es jetzt nichts ist, was man sich gewünscht hat, aber man kann zumindest eine Behandlung beginnen. Das ist ja mehr als was man vorher machen konnte, wo man noch wild rumspekuliert und rumgesucht hat, ne?
Genau, ja. Also ALS war auch ein Thema und das wäre natürlich viel weitreichende Konsequenzen hätte es gehabt, oder?
Auf jeden Fall. Schlimmer geht immer, ne? Also das auf jeden Fall. Und du sagtest mir auch noch mal, dass du auch durchaus noch mal zu dem Arzt zurückgegangen bist, der das 4 Jahre lang überhaupt nicht erkannt hat und auch gar keine Untersuchung weitermachen wollte auf Parkinson. Wie hat der reagiert, als du ihm das dann sagtest?
Ich habe ihm ein Mail geschrieben und wollte ihn einfach informieren darüber und auch in Kenntnis setzen, dass die Krankenkasse diesen DAT-Scan bezahlt hat. Weil das hat er mir gesagt, bezahlen sie nicht bei jungen Leuten, hat es gar nicht probiert. Und dann hat er ziemlich abweisend reagiert und gesagt, dass die Patienten gewisse Sachen nicht hören wollen oder missverstehen. Und hat dann einfach geschrieben mit freundlichen Grüßen, nicht irgendwie wünsche ihnen alles Gute oder so, sondern hat sich eigentlich nur einfach kurz verteidigt und dann das Mail eigentlich beendet. Ja, das fand ich schon ein bisschen schwach. Auch, dass er nicht wollte daran denken, dass es auch jüngere Leute betreffen könnte. Ich mag mich noch erinnern, als er gelacht hat, wo ich es gesagt habe mit dem Parkinson und gesagt hat, mit 60 können wir drüber sprechen, aber jetzt ist es kein Thema.
Und ich glaube, das geht ganz vielen jungen Erkrankten so, ne? Dass die wirklich lange nach einer Diagnose suchen und dass es nicht selbstverständlich ist, dass man schnell eine Diagnose kriegt. Gerade wenn man auch nicht so diesen offensichtlichen Tremor vielleicht hat, aber selbst Leute, die einen Tremor haben, habe ich auch schon gehört, dass die auch lange eher nicht unter Parkinson laufen, weil es immer heißt, nee, das kann gar nicht sein. Es gibt tatsächlich zunehmend Menschen auch im jüngeren Alters, die daran erkranken. Zeigt auf jeden Fall, dass man weitersuchen muss.
Ich denke, man muss kritisch sein, muss auf seinen Körper hören und nicht alles in die Macht der Ärzte legen und sagen, wenn die das sagen, dann wird das wohl stimmen. Also ich denke, man darf da auf sich selber ein bisschen hören und man merkt ja, wenn etwas nicht stimmt. Ich war schlussendlich fast überzeugt, dass es psychosomatisch sein könnte, wenn da nichts ist. Und es ist
Genau.
nicht verboten, den Arzt einmal zu wechseln. Nicht alle 3 Monate, aber wenn man da 4 Jahre nicht weiterkommt, denke ich, ist man das mal von einem anderen Arzt anschauen lässt.
Ja, da denke ich auch immer wieder, das ist ein hohes Gut, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, auch einen Arzt zu wechseln und zu sagen, ich hole mir nochmal eine zweite Meinung ein. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, auch wirklich für sich selber einzustehen. Und wie, was du gerade sagtest, das kann ich total unterstreichen. Auch ich hatte auch jahrelang das Gefühl, dass es psychosomatisch ist bei mir. Und ich habe echt gedacht, mein Gott, was ist denn los mit dir? Musst du demnächst in eine Psychiatrie oder so? Weil ich echt so komische Symptome hatte und nichts passte zusammen. Ich habe meinem Körper gar nicht mehr vertraut. Ich habe immer gedacht, das stimmt alles nicht. Da musst du versuchen, drüber wegzugehen, das nicht wahrzunehmen. Aber eigentlich sendet uns unser Körper immer die richtigen Signale, ne? Und sagt uns, was los ist. Wir müssen sie nur lesen. Und das fand ich jetzt gut, dass du das auch sagtest. Wir müssen auf unseren Körper hören und wirklich auch öfter reinspüren, wie geht's uns eigentlich, ne? Und auch so dieses Thema, was machen denn die Medikamente auch mit mir oder was verändert sich gerade krankheitsbedingt, dass wir da auch viel drauf achten müssen, ne, auf uns. Weil wir uns tatsächlich selber am allerbesten kennen, besser als jeder Arzt.
Genau. Und insofern hatte ich noch Glück, dass es dann Parkinson war und nicht zum Beispiel MS oder ein Hirntumor. Wenn man 4 Jahre nichts unternimmt, wäre das dann schlimmer gewesen. Bei Parkinson ist es nicht optimal, aber auch nicht so tragisch, wenn die Therapie ein bisschen später beginnt, oder?
Ja.
Also wenn ich jetzt bei MS einen Schub gekriegt hätte, wenn man es nicht behandelt hätte, oder?
Ja, man kann überall das Gute sehen. Wie geht's dir denn heute, sage ich mal so rund 10 Jahre nach der Diagnose? Welche Einschränkungen, Beschwerden hast du so?
Also was ich sehr stark merke, ist, dass ich langsamer werde. Nicht, wenn ich aktiv Sport treibe, dann nicht, aber wenn ich beim Essen bin, bin ich immer der Letzte, beginne zuerst und bin der Letzte, der aufhört. Dann die Beweglichkeit ist schon auch ein bisschen betroffen und beim Essen der Umgang mit dem Besteck, das ist für mich schwierig, da das Richtige halten kann.
Mhm.
Und die Schmerzen sind für mich auch ein Thema inzwischen. Das war am Anfang eigentlich nicht der Fall, den ich nun einfach vorläufig einfach weiterlebe so, ja.
Was ich aus unserem Vorgespräch noch spannend fand, war, du bist ja nach der Diagnosestellung auch auf Medikamente eingestellt worden, ne? Und du hattest tatsächlich auch mit Nebenwirkungen zu kämpfen bei einigen Medikamenten, mit sogenannten Impulskontrollstörungen. Kannst du das ein bisschen näher erklären? Wie äußerte sich das bei dir? Oder kannst du auch nochmal erklären, was sind Impulskontrollstörungen?
Das ist eigentlich eine Störung, wo laienhaft gesagt der Verstand irgendwie aussetzt. Und man dann Dinge tut, die man eigentlich vom Verstand her nicht tun sollte. Das war zum Beispiel, dass ich Sportwetten gespielt hatte. Hatte ich früher auch ab und zu gemacht, aber sehr selten und mit einem bescheidenen Betrag. Und das wurde dann plötzlich öfters und mit höheren Beträgen. Da war ich selber erschrocken, als ich Ende Jahr die Zusammenstellung sah, wie viel ich da ausgegeben habe. Und das entsprach mir eigentlich gar nicht. Ich war immer als ein vernünftiger Mensch wurde ich angesehen und solches Verhalten war eigentlich eher atypisch für mich.
Mhm.
Aber man kann es nicht kontrollieren. Weiteres Beispiel, Sportkleider. Weil ich viel Sport gemacht habe, habe ich auch viele Kleider gekauft. Und früher hatte ich dann gesagt, das brauche ich nicht unbedingt und habe dann den Kauf nicht getätigt. Und neulich war das einfach dann anders. Es hat mir etwas gefallen und ich habe das gekauft, auch wenn es vielleicht zu teuer war. Aber einfach diese vernünftige Hemmschwelle sozusagen, die ist einfach dann weggefallen. Und bei mir hat es nicht ernsthafte Konsequenzen, aber es kann natürlich schnell dazu führen, dass das Geld dann weg ist und man Probleme kriegt.
Genau, so wie du das beschreibst. Ich kenne auch einige Geschichten, wo Menschen wirklich also finanziell in große Notlagen geraten sind, wegen dieser Medikamentennebenwirkungen, die man eben nicht so richtig, glaube ich, selber als Betroffener wahrnimmt in dem Moment, sondern eher das Umfeld vielleicht das wahrnehmen kann und man selber da gar nicht so wieder rausfindet. Aber du hast es trotzdem geschafft. Wie bist denn du da wieder rausgekommen?
Genau, also ich sagte auch, meine Frau hat mich mal darauf angesprochen. Ich sagte, ich habe es im Griff. Zufällig hatte ich es wirklich im Griff. Ich habe nicht viel Geld verloren. Also man kann da ruhig von Beträgen sprechen. Ich habe in einem Jahr 13.000 Franken investiert.
Mhm.
Und 12.500, glaube ich, habe ich zurückgekriegt. Also ich habe ein kleines Minus gemacht.
Mhm.
Aber dann habe ich gemerkt, der Verstand hat mich wieder eingesetzt, hat gesagt, du hörst nicht auf zu spielen, solange du immer noch Geld hast. Dann hat mein Verstand gesagt, du musst damit aufhören. Da habe ich mich gesperrt bei diesem Portal. Das ist möglich, dass man sich sperrt.
Ja, okay.
Dann eine gewisse Zeit kann man sich nicht mehr anmelden.
Ah, alles klar.
Genau, und das hat dann bewirkt, dass ich das gelassen habe und auch nicht rückfällig geworden bin. Weil ich wusste, ich höre nicht auf, solange ich noch Gewinne gemacht habe. Es macht keinen Sinn.
Mhm.
Das hat mich selber eigentlich erstaunt, dass ich da so rauskommen.
Und hast du die Medikamente verändert? Hat dir das geholfen oder wärst du dabei geblieben?
Ich bin dabei geblieben, weil es eigentlich schon gut gewirkt hat gegen die Parkinson-Erkrankung. Und als ich das Problem in den Griff kriegte, da sah ich keine Veranlassung, da etwas zu ändern.
Okay, das ist natürlich auch gut und super, dass du das geschafft hast. Ich glaube, das gelingt nicht jedem. Gerade mit einer starken Impulskontrollstörung, gerade was so Spielsucht, Kaufsucht und so weiter betrifft, kann schon sehr schwerwiegend sein. Von daher ist es, glaube ich, auch immer wichtig, dass die Angehörigen darauf achten. Normalerweise sollte man da auch gut aufgeklärt werden von seinem Neurologen über diese möglichen Nebenwirkungen, weil die doch schwerwiegend sein können. Es betrifft jetzt nicht alle Menschen, aber doch einige, die davon betroffen sind.
Ich habe es schon gelesen im Internet, dass es ganze Familien zerstört hat.
Ja, aber es ist doch gut, dass du deinen Weg für dich rausgefunden hast. Ja, danke schön, dass du davon erzählt hast. Das ist ja auch was glaube ich, viele gerne verschweigen oder lieber verschweigen, was unangenehm ist, weil man eben sich selber vielleicht nicht so kennt in der Art, wie man plötzlich ist, in der Persönlichkeit.
Ich denke, es bringt nichts, wenn ich um den heißen Brei herum schwatze. Oder man muss es benennen, die Probleme, oder?
Ja.
Mit den Leuten, das auch bewusst ist oder bekannt ist, ja.
Ja, absolut. Du bist sportlich sehr aktiv und siehst auch sehr sportlich aus. Man kann es auf jeden Fall auf dem schönen Profilbild sehen, was wir online gestellt haben mit der Folge heute. Du hast auch erzählt, dass du Volksläufe gemacht hast und Radergometer und auch sehr aktiv noch Tennis spielst. Inwiefern merkst du denn positive Effekte durch den Sport auf deine Erkrankung?
Also einerseits gibt der Sport Glücksgefühle. Also es macht Spaß und man ist wie nachher glücklicher als vorhin. Und das gibt gleichzeitig wieder die Motivation weiter zu machen damit. Es geht einem besser nachher, macht vielleicht nicht allen Spaß. Und da habe ich jetzt Glück, dass es mir gleichzeitig auch Spaß macht, macht es natürlich einfacher.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich habe das auch als eine Art Challenge genommen, gegen die Krankheit anzukämpfen. Man sagt immer, man darf die Krankheit nicht verneinen, das ist korrekt, man muss sie annehmen, aber es ist nicht verboten, danach dagegen anzukämpfen. Und das versuche ich mit dem Sport.
Du sagtest mir auch, dass du schon das Gefühl hast, dass deine Erkrankung langsam verläuft. Und da sagt man ja durchaus auch, dass ein großer Anteil auch der Sport hat, die Bewegung, dass das sehr, sehr wichtig ist, um die Krankheit ein bisschen hinauszuzögern. Hast du auch den Eindruck, dass dir das dabei geholfen hat?
Schwer zu sagen. Man weiß natürlich nicht, wie es einem ginge, wenn man keinen Sport gemacht hätte.
Genau.
Aber ein Neurologe sagt, dass ich mich wahrscheinlich jetzt nicht mehr bewegen könnte, wenn ich nicht schon das Leben lang Tennis gespielt hätte. Das war schon noch eindrücklich für mich. Und ich merke selber schon auch, wenn ich Physiotherapie einmal pausiere, ein paar Wochen oder so in den Ferien bin, dann wird es gleich schlechter.
Genau. Und du sagtest ja auch, dass du sehr aktiv Tennis immer noch spielst, ne? Da bist du noch gut dabei. Und Tennis ist ja auch was, wo man sehr schnell sein muss, wo man Kraft braucht, wo man auch große Bewegungen macht. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich guter Sport bei Parkinson.
Genau, das ist eigentlich optimal. Es braucht Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Koordination. Und zu meinem eigenen Erstaunen bin ich sehr schnell unterwegs. Also ich bin bekannt in der Mannschaft, dass ich sehr viel renne und viele Bälle wieder noch zurückbringe. Und das ist natürlich ein Motivationsschub für mich. Auch wenn es gewisse Defizite gibt, mit dem Handgelenk zum Beispiel, kann ich nicht mehr gleich schnell bewegen. Und das hat dann Folgen auf den Schlag. Aber trotzdem macht es immer noch sehr viel Spaß und ich konnte mich auch wieder verbessern, trotz all der Einschränkungen. Und man muss einfach mit den Ansprüchen, muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen und das akzeptieren, dass nicht alles perfekt mehr möglich ist. Aber solange ich spielen kann, bin ich, glaube ich, glücklicher und es hilft mir auch weiter.
Ja, schön. Und das ist auch toll zu sehen, wenn man merkt, dass man auch durchaus noch besser werden kann, ne? Und wenn man nicht immer nur das Gefühl hat, es wird alles schlimmer mit Parkinson oder schlechter. Ich kenne das vom Tischtennis auch, dass ich auch merke, ne, auch wenn ich manchmal denke, oh, ich bin da auch ein bisschen eingeschränkter und bin nicht so schnell und kann mich nicht so gut bewegen. Aber je mehr ich spiele, umso besser wird's tatsächlich. Und dass ich da auch merke, dass ich besser werde. Und ich finde, das ist ein schönes Gefühl auch. Tobias, du bist von Beruf Notar. Das ist ja ein sehr verantwortungsvoller Job auch, wo es viel um Kundenkontakt geht, um Schreiben und um Sprechen natürlich. Wie kommst du denn im Job zurecht mit deiner Erkrankung?
Grundsätzlich natürlich, es wird immer schwieriger, das ist schon so. Also gerade mit dem Sprechen, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, das ist eines der größten Defizite. Also ich muss mich sehr stark konzentrieren, um die richtigen Wörter zu finden. Und sie richtig auszusprechen, das merken die Leute zum Teil gar nicht, aber es raubt sehr viel Energie. Und vom Schreiben her ist das natürlich ein bisschen langsamer auf der Tastatur. Und ich muss immer wieder Wege finden, um die Arbeit bewältigen zu können, muss effizienter werden. Das geht im Moment noch, aber wird sicher immer schwieriger oder herausfordernder. Aber wenn ich zurückdenke vor 10 Jahren, als ich die ersten Symptome hatte, konnte ich nicht mehr unterschreiben. Jetzt kann ich es wieder. Von dem her bin ich da relativ positiv eingestellt.
Ja, das stimmt. Du arbeitest noch Vollzeit, ne? Oder fast Vollzeit.
90%, also an 4 Tagen arbeite ich. Und ich habe nicht den Anspruch oder der Gedanke, dass ich bis 65 arbeite. Wer weiß das schon? Da nehme ich einfach Tag für Tag.
Ja, so ist es auch. Das wissen ja auch gesunde Menschen nicht, ob die wirklich bis zur Rente arbeiten, ne? Und von daher, das denke ich auch immer. Ich bin auch froh über jedes Jahr, was ich so arbeitsmäßig noch schaffe, weil ich auch gerne arbeite, weil mir das auch Spaß macht. Aber ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen inzwischen, die sagen, es war auch irgendwann gut zu gehen und gut zu sagen, jetzt ist Schluss mit der Arbeit. Jetzt habe ich wirklich Zeit, mich nochmal auf Therapien und auf Sport zu konzentrieren und dass es auch eine gute Zeit ist dann, auch wenn es vielleicht schwerfällt, gerade für uns, die jetzt, sag ich mal, noch jung erkrankt sind und das Gefühl haben, eigentlich will ich noch ganz viel machen, auch beruflich, ne?
Das ist schon so, ja. Ich kenne jetzt das schon ein bisschen, weil ich freitags frei habe. Sehe ich die Vorzüge, die ich dadurch habe. Ich kann Sport machen, ich habe mehr Zeit für mich. Schlussendlich muss man halt schauen, ob das finanziell machbar ist auch.
Ja, genau.
Ja, aber im Moment, solange ich niemandem zur Last falle, sage ich, mache ich weiter. Aber wenn man dann nur noch irgendwie geduldet ist oder so, dann ist es auch der Moment, wo ich sage, da muss ich etwas ändern, oder?
Ja, oder wenn man selber merkt, dass es einem zur Last wird, ne? Ich weiß gar nicht, ob das einfach ist, diesen Punkt zu sehen und zu finden, dass man auch rechtzeitig aufhört. Ich weiß, dass mir einige von meinen Interviewgästen, oh Gott, hier ist echt Gewitter, dass einige mir auch sagten, sie sind relativ früh gegangen und im Nachhinein sagten sie, es war total gut, auch früh zu gehen. Und eben nicht bis zum letzten Tag zu arbeiten, wo man denkt, oh, jetzt kann ich aber wirklich nicht mehr. Und dann liegt man da nieder und kann vielleicht auch nicht mehr so viel machen. Weil sie sagten, wir können dann irgendwie unsere Rente auch noch mal ein bisschen anders genießen oder die Zeit, ne? Ich weiß nicht, ob das einfach ist, den richtigen Punkt zu finden. Das müssen wir abwarten.
Ja, zurück kann man nicht mehr gut, denke ich, ja.
Ja.
Ich habe nicht allzu viele Medikamente im Moment und das kann ich steigern und deshalb denke ich, bin ich noch nicht so nah an diesem Punkt, ja, dass es ein Thema ist. Aber
Ja.
man muss sich trotzdem immer ein bisschen Gedanken machen, was es für Alternativen gäbe, was man sonst machen könnte. Einfach zu Hause sein die ganze Woche, das macht einem auch nicht glücklich, denke
Nee,
ich.
das glaube ich auch nicht. Ja, aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es ja auch schön, sich noch mal ein paar Gedanken zu machen, was man vielleicht sonst noch im Leben sich wünschen würde, ne? Wie offen gehst du mit deiner Erkrankung um im Job? Wissen deine Kollegen, Kolleginnen Bescheid, die Klienten, oder ist das eher was, wo du nicht drüber sprichst?
Also die Kollegen wissen alle Bescheid. Ich habe alle informiert gleich zu Beginn, als ich hier so begonnen habe zu arbeiten. Sprich, ich habe auch geschrieben, sie können mich ansprechen, kein Problem. Aber da ist die Hemmschwelle doch ziemlich groß, glaube ich, gegenüber einem Vorgesetzten Fragen zu stellen, obwohl das für mich überhaupt kein Problem wäre. Gegenüber den Kunden ist es halt ein bisschen schwierig. Dort habe ich dann die richtige Verhaltensweise noch nicht gefunden. Ich denke, oftmals merkt man es mir an. Und dann frage ich mich, soll ich jetzt sagen, was es ist, oder soll ich nichts anmerken lassen? Weil die Kunden, die wollen ja gut beraten werden. Das werden sie auch, trotz dem Parkinson. Aber ich möchte da nicht falsche Gedanken aufkommen lassen. In der Regel sage ich dann nicht, obwohl es mir zum Teil sehr unangenehm ist dann, oder wenn ich nicht weiß, was die Leute genau denken. Da bin ich immer noch daran, eine bessere Lösung zu finden. So, da muss ich daran arbeiten, damit es mir in diesen Situationen besser geht, ja.
Ja, das ist auch nicht so einfach, ne? Immer, wenn man das Gefühl hat, was denken die anderen, gerade wenn die Krankheit irgendwie offensichtlich wird oder man auch das Gefühl hat, man ist langsamer oder man hat Probleme mit dem Sprechen, dass die Leute sich vielleicht fragen könnten, warum ist das so? Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ich mit Offenheit eigentlich immer viel weitergekommen bin. Aber es hängt sicherlich auch immer von dem Job ab, in dem man ist. Ich bin Sozialarbeiterin. Ich arbeite mit Menschen, die auch Probleme haben. Da ist es vielleicht auch leichter, über eigene Probleme zu sprechen. Wenn man vielleicht in so einem Job ist wie bei dir, ne, wo es wirklich auch um Leistung geht und um korrekte Beratung und man nicht den Eindruck erwecken will, man wäre irgendwie in irgendeiner Hinsicht durch eine Krankheit inkompetenter oder so, ist es vielleicht auch schwieriger, ne?
Also ich denke oftmals, dass die Leute denken, dass ich unsicher bin, oder wenn ich so vielleicht ein bisschen zittere oder gebückt dort sitze, da frage ich mich, ob ich den falschen Eindruck auflösen soll, oder es birgt halt die Gefahr, dass das ein Thema wird und eigentlich sind wir an einem Erbvertrag oder einem Testament und nicht über den Zustand des Notars am Sprechen, oder?
Ja, schwierig. Man will sich auch nicht ein Schild um den Hals hängen. Ich habe Parkinson. Also, obwohl es ja inzwischen auch ganz nette T-Shirts gibt mit solchen Aufschriften. Aber das ist vielleicht auch nicht zielführend. Ich glaube, da gibt es keine Patentlösung, ne? Da muss jeder so seinen Weg finden. Und vielleicht muss man sich auch gar nicht zu viel Gedanken darüber machen, was andere denken, solange man seine Arbeit richtig und gut macht. Und wen es wirklich interessiert, der könnte ja fragen. Aber es ist immer ein schwieriges Thema, ne? Es ist immer so ein Balanceakt.
Genau, und ich war noch nie gerne unter Beobachtung, wenn ich einen Vortrag halten musste oder so, hatte ich das auch nie gerne in der Schule. Und andere machen sich diese Gedanken gar nicht, was andere denken könnten. Deshalb bin ich halt ein bisschen so veranlagt und das verstärkt sich halt damit ein bisschen, ja.
Ja, genau. Und Parkinson macht es nicht leichter. Ne? Man ist dann ja noch mal vorsichtiger und aufgeregter, nervöser. Das merke ich schon auch, dass das die Erkrankung auch mit sich bringt.
Das ist sicher so.
Gehen wir noch mal so ein bisschen in den privaten Bereich. Tobias, du bist verheiratet und deine Kinder sind auch noch recht klein. Ne? Du hast zwei Jungs. Wie geht ihr als Familie mit dem Thema Parkinson um?
Eigentlich ziemlich offen. Sie kennen mich fast nicht anders als mit dieser Einschränkung und sind sich auch ein bisschen gewohnt, dass nicht alle Menschen gesund sind von der Großmutter her. Sie hatte MS. So
Okay.
kennen sie eigentlich auch nur im Rollstuhl oder an den Stöcken. Sie machen sich zwischendurch schon Sorgen und fragen, was passiert alles noch, wie schlimm wird es und so weiter. Aber ich mache auch sehr viel Sport mit den Kindern und solange sie sehen, dass der Papa noch fit ist, noch gewinnt gegen die beiden zum Teil oder im Tennis noch besser ist.
Gott sei
Natürlich
Dank.
machen die es nicht
Ja.
genau, aber das ist für sie ein Zeichen, dass es mir nicht so schlecht geht, mindestens, oder wenn sie sehen, dass ich noch Sport machen kann. Und meine Frau ist sich ein Stück weit auch gewohnt von der Mutter, die eben an MS erkrankt ist, macht sich aber schon auch Sorgen, was ist, wenn sie irgendwie 60 ist, wenn man nicht mehr viel arbeiten muss, wie geht es mir dann? Sicher nicht einfach.
Du hast am Anfang, ganz am Anfang gesagt, du hattest zu Beginn, als du die Diagnose bekommen hast, Parkinson, hattest du Sorge, ob du noch mit deinen Kindern spielen kannst. Wie ist das jetzt, 10 Jahre später, nach den ersten Symptomen?
Diese Sorge ist eigentlich weg. Also es ist jetzt 6 Jahre her seit der Diagnose und ich kann immer noch so gut spielen wie früher mit den Kindern und da mache ich mir keine Sorgen, dass das nicht mehr möglich ist. Ja. Also die erste Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet.
Ja, schön. Ja, das ist ja manchmal, dass man sich so viele Sorgen macht um eine Zukunft, die vielleicht gar nicht eintritt, ne? Und es gibt ja auch eine gewisse Ruhe, so nach 6 oder 10 Jahren nochmal zurückzublicken und zu sagen, so, auch wenn ich mir jetzt ganz viel Sorgen gemacht habe, aber es ist letztendlich ein langsamer Verlauf und ich komme zurecht und es gibt immer einen Weg, ne? Kannst du das auch so sagen? Du hast ja durchaus schon mit deinen 39 Jahren echt viel Erfahrung mit Parkinson, ne?
Das ist richtig, ja. Also, ich habe auch gelernt, dass man sich nicht so viele Sorgen machen soll für die Zukunft, weil wer weiß, ob es überhaupt so weit kommt. Dann hat man sich jahrelang Sorgen gemacht und am Ende gibt es vielleicht ein Medikament, das hilft oder es geschieht sonst etwas Unvorhergesehenes.
Ja.
Deshalb lohnt es sich wirklich nicht, in die Zukunft zu blicken, sondern im Moment zu leben. Und das machen wir auch vermehrt, also auch Dinge, die wir tun wollen unbedingt. Schieben wir nicht mehr auf. Wir machen sie.
Ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung, ne? Tatsächlich so im Heute und Jetzt leben und eben nichts auf die Bank schieben, ne? Das wissen wir. Wir wissen alle nicht, was morgen ist. Auch kein gesunder Mensch weiß, was morgen ist oder was nächste Woche oder nächsten Monat ist. Man wiegt sich immer in so einer möglichen Sicherheit, aber die gibt's ja gar nicht. Das Leben ist ja, und das ist ja irgendwie auch ganz schön, voller Überraschungen.
Ich sage jetzt zu meiner Frau, wir haben ein Haus, wir haben Kinder. Nun, was wollen wir jetzt noch mehr? Einfach sparen, sparen, sparen oder wollen wir leben? Und deshalb haben wir ein bisschen eine andere Einstellung, als wir früher hatten oder als andere Leute vielleicht haben.
Ja.
Wir gehen jetzt auch in 2 Wochen in die USA in die Ferien.
Ah, schön, toll.
Genau, kostet viel, aber wir können es uns leisten zum Glück und dann müssen wir es auch tun. Man weiß ja nicht, ob es später noch möglich ist, deshalb.
Ja, einfach machen. Ich glaube, das ist immer wichtig. Man bereut, glaube ich, immer die Sachen, die man nicht gemacht hat und nicht andersrum.
Sicher so.
Ja, schön, das hört sich super an. Tobias, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich würde dich gerne als letztes nochmal fragen, weil die Frage ist mir immer nochmal wichtig. Was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
Also erstens würde ich sagen, nie aufgeben. Es geht immer irgendwie weiter. Und dass man nett zu sich selbst ist, dass man sich auch etwas gönnt. dass man nicht zu streng ist mit sich selber und dass man auch nicht mit dem Schicksal hadert. Also ich höre oftmals die Frage, warum ich, hast du sicher auch schon gehört.
Ja.
Diese Frage habe ich mir nie gestellt, weil sie bringt einem nicht weiter. Man muss es einfach annehmen. Also es nützt mir nichts, wenn ich studiere, weshalb jetzt das mich getroffen hat. Wenn ich etwas Positives sehe, dann frage ich auch nicht, weshalb habe ich jetzt das Glück oder so.
Ja, das
und
stimmt.
Deshalb sollte man nicht damit hadern, sondern das einfach als Zufall oder Schicksal oder was auch immer nehmen. Und dass man, wie gesagt, einfach im Jetzt lebt und nicht an die Zukunft denkt.
Genau. Vielleicht geht das nicht jeden Tag, aber man kann es zumindest versuchen, in die Richtung, ne, mehr zu leben. Ich glaube schon, genau. Dankeschön für deine guten Gedanken. Die haben nochmal sehr gut getan am Ende, fand ich. Vielen Dank, lieber Tobias, für deine Zeit heute. Ich glaube, wir haben viele Themen gestreift, die ich auch in meinem Podcast noch nicht so hatte. Genau, ich danke dir und ich wünsche dir alles Gute, dir und deiner Familie. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und hören immer mal wieder was voneinander. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
Danke gleichfalls.
Danke. Zwei Punkte aus dem Gespräch mit Tobias sind mir nochmal wichtig am Ende aufzugreifen. Zum einen habe auch ich in den letzten Jahren gemerkt, wie wichtig es ist, auf unseren Körper zu hören und die Zeichen, die er uns sendet, ernst zu nehmen. Vor allem auch uns gut zu beobachten in Bezug auf Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten. Manchmal neigen wir ja dazu, unseren Körper und uns abzuwerten, weil wir krankheitsbedingt nicht mehr so viel schaffen und nicht so leistungsfähig sind. Dabei ist es eigentlich genau andersherum. Denn trotz Parkinson vollbringt unser Körper täglich Höchstleistung. Also, vielleicht sollten wir unseren Körper wirklich öfter mal dafür anerkennen und uns mehr Pausen gönnen. Ja, und dann finde ich auch das Thema spannend, inwiefern uns die Meinung anderer Menschen in Bezug auf unsere Erkrankung wichtig ist. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, oder? Einerseits fühlen wir uns immer verletzlich, wenn wir uns mit Parkinson offen zeigen. Und ein Coming-out passt vermutlich auch nicht in jede Situation. Andererseits können wir nur mit Ehrlichkeit auch den anderen die Chance geben, uns zu verstehen. Wie gehst du damit um? Schreib mir doch gerne, wenn du da für dich einen guten Weg gefunden hast. Und wenn nicht, schreib mir auch, denn ich freue mich immer über Rückmeldungen zu meinem Podcast. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf und bleib positiv.